Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Zeni Savané und wir haben jetzt schon wirklich einige Wochen nicht mehr gesprochen, keinen Podcast mehr gemacht, weil sowohl der René sehr viel zu tun hat, ganz, ganz tolle Termine hat und auch jetzt noch haben wird. Du wirst berichten gleich. Und ich war ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs. Aber ja, das ist wieder ein guter Auftakt, um jetzt quasi mit einer neuen Staffel zu starten, in der wir vor allem dein Wissen anzapfen und abzapfen, könnte man ja auch fast beim Thema Getränke sagen. Wir wollen noch mehr von dir lernen, denn es gibt immer wieder Themen wie ein Herzensthema, wo wir nicht sattelfest sind. Ich beginne jetzt direkt einmal zum Thema Ortswein damit, dass das eigentlich ja die Initialzündung von allem war. Wir haben uns aufgrund von Ortswein kennengelernt bei einer Masterclass. Es war die Rolling Pin Convention in Graz. Und ich muss zugeben, auch ich hatte vorher mit Ortswein aus Österreich nicht so viel Berührungen. Und das wird sich jetzt aber ändern. René, du seist herzlich gegrüßt und ich freue mich auf all dein Wissen und deine Brandreden, sagt man das so, zum Thema Ortswein.
Herzlich willkommen aus der wunderschönen Südsteiermark. Ich bin so glücklich, du bist die Jetsetterin Nummer 1. Also dich irgendwo zu erwischen, ist schon fast der Wahnsinn. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir hinkehren. Wir sind wieder bei unserem Podcast und reden über eigentlich unser beider Thema, weil so haben wir uns kennengelernt, über Ortswein. Und Ortswein ist ja, also wenn du sagst Brandrede, ich werde halt einige Reden halten, wie fantastisch Ortswein ist. Ich liebe Ortsweine und wir werden jetzt dann einmal klarstellen, was eigentlich Ortswein ist, was bedeutet Ortswein, welche Rebsorten gibt es, wie schmeckt sowas überhaupt und warum ist das zurzeit das Coolste, was wir in der Steiermark haben.
Und jetzt hast du gerade was gesagt. Da komme ich gleich
ja,
nochmal drauf.
Ich finde es aber schön, wieder deine Stimme zu hören. Das freut mich mal am allermeisten.
Ja, es freut mich auch und ich muss auch sagen, auch wenn wir keine Podcasts aufnehmen, ich komme immer wieder auf dich und auf das Thema Wein, aber vor allem dein Wissen zurück, denn wirklich egal, wo ich auf der Welt bin oder in welchem Restaurant ich bin, virtuell bist du immer dabei, im Geiste, immer an meiner Seite und jede Flasche, die ich aussuche, ist in Wahrheit so, dass ich überlege, was würde der René jetzt sagen?
Ja, bei den meisten wahrscheinlich nimm was anders, aber ich bin immer glücklich, dass du inzwischen auch schon offen geworden bist für alles andere. Und jetzt müssen wir uns konzentrieren auf mein Herzensthema.
Genau, Ortswein, dein Herzensthema. Und jetzt aber von mir direkt die erste Frage. Du hast gerade schon die Steiermark erwähnt. Kann man sagen, dass weil du aus der Steiermark kommst und auch in der Steiermark lebst und auch in Betrieben warst, dass das Thema Ortswein dir vielleicht leichter von der Hand geht, für dich verständlicher ist? Auch für mich war es so, dass wenn man natürlich Orte wie Ehrenhausen, Gamlitz und so weiter schon selbst besucht hat, dann wird einem natürlich durch einen Ortswein, durch die Möglichkeit überhaupt dazu, vieles leichter gemacht. Es ist einfach näher dran, sage ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber schon alleine in anderen Teilen Österreichs, und wir wollen jetzt gar nicht von der Welt sprechen, wird das mit dem Ortswein dann schon ein bisschen schwieriger. Deswegen, René, du als Steirer, ist das eigentlich aufgelegt gewesen, dass du ein Ortswein-Fan bist?
Du hast absolut recht, warum ich auch ein riesen Ortswein-Fan bin. Wir müssen da ein bisschen global das Ganze sehen, weil wenn wir über Ortsweine sprechen, reden wir immer sehr gerne auch von Burgund, weil das Burgund ist inzwischen das Gebiet, wo wir uns eigentlich nur mehr die Ortsweine oder ich als mit meinem kleinen Geldbörserl leisten kann. Und Ortsweine aus dem Burgund sind eigentlich schon so ein bisschen eine Benchmark für uns da auch in der Steiermark, weil was macht Ortswein aus dem Burgund? Es widerspiegelt perfekt die Herkunft, es ist leichtfüßig, es ist elegant und es ist ein fantastischer Einstieg in die große Welt der Burgunder. Und jetzt kommen wir zurück in die Steiermark, auch der Ortswein in der Steiermark. Also wir haben nicht nur, wir in der Steiermark haben Ortsweine, auch die Wachau hat ja das System der Steiermark übernommen, das 2018 eigentlich erst ins Leben gerufen wurde.
2018 in Österreich oder in der Steiermark
in der
oder
Steiermark.
In der Wachau?
2018 wurde in der Steiermark das DRC-System eingeführt und seit 2018 haben wir in der Steiermark, die Wachau ist glaube ich 21 erst nachgerückt, die drei Herkünfte, Gebietswein, Ortswein und Riedenwein.
Also die Pyramide.
Diese bestimmte Pyramide, was wir eh schon sehr viele gesehen haben, aber noch wenige verstanden haben. Also die Pyramide haben wir schon gesehen, nur das Problem ist, wir müssen es eben auch kosten. Und dieser Mittelbau, Ortswein, ich sage bewusst Mittelbau, weil es eben das fantastische Bindeglied ist zwischen dem Gebietswein, der auch der wichtigste, für mich auch der wichtigste Wein der Südsteiermark ist, der eben das Großgebiet Südsteiermark oder Vulkanland oder Weststeiermark repräsentiert oder eben die kleinste Herkunft, die Riede, die wieder so speziell ist, wie sie halt ist und da haben wir mittendrin den Ortswein und auch wieder aufgeteilt auf die drei Großgebiete, auf das Vulkanland, die Südsteiermark und die Weststeiermark. Und alle diese drei Großgebiete sind dann eben unterteilt in verschiedene Orte. Und der Sinn dahinter ist einfach, dass diese verschiedenen Orte dann bestimmte Eigenschaften haben. Das heißt, Boden, Klimaten, Ausrichtungen, das widerspiegelt dann eben den kleineren Ort plus, und jetzt kommt ein Wort, was du wahrscheinlich auch noch nicht wirklich gehört hast, einer Leitrebsorte. Und die Leitrebsorte im Überbegriff wäre das Sauvignon Blanc.
Bei euch?
Da reden wir dann von der Gesamtsteiermark.
Okay, aber in der Wachau zum Beispiel natürlich?
In der Wachau ist Riesling und Grüner Veltliner, aber wir bleiben heute in der Steiermark, weil die einfach das erste Gebiet war, was eben das Thema Ortswein dann halt wirklich aufs Radar gebracht hat, auch für die Endkonsumenten und eben dann auch für die Sommelerie. Für die Wachau müssen wir fast eine eigene Sendung machen oder einen eigenen Podcast, weil, Sendung, mir taugt das ja, wie ein Aussager bei ORF1, die nächste Sendung, einen eigenen Podcast machen, weil die Wachau dann wieder ein bisschen spezieller ist. Aber wie gesagt, wir bleiben in der Steiermark und in der Steiermark haben wir eben diese drei Großgebiete plus dann einfach die kleinen Gebiete. Ich werde es nicht einmal alle aufzählen, weil es einfach nicht so, ich meine, es ist schon wichtig, dass man es gehört hat, aber wir kommen dann speziell dann in der Südsteiermark auf die Gebiete oder auf die Orte dann zum Reden. Mhm. Wichtig ist eins, das Wort Leitrebsorte, weil das Sauvignon Blanc ist die Leitrebsorte in allen Ortsweinen in der Südsteiermark. Plus einer zweiten Rebsorte, die dann einfach speziell perfekt in ein Gebiet oder in den Ort hinpasst.
Und das ist dann reinsortig, muss ich jetzt ganz blöd fragen?
Na, das ist eine fantastische Frage. Wir sprechen immer von reinsortigen Weinen. Das heißt, das Thema Cuvée oder gemischter Satz, das ist eben nicht in unserem DRC-System verankert. Wir sprechen immer von reinsortigen Weinen. Und das Sauvignon Blanc ist, wie gesagt, das Aushängeschild der Gesamtsteiermark und deswegen auch dann verankert im Ortsweinsystem als Leitrebsorte.
Also auch im Vulkanland, das verstehe ich, aber auch in der Weststeiermark?
Richtig.
Immer Sauvignon Blanc?
Absolut, immer Sauvignon Blanc als Leitrebsorte, plus aber dann eben natürlich viele Burgunderrebsorten im Vulkanland und dann in der Südsteiermark Morillon, Vulgar Chardonnay und Muscatella und dann eben in der Weststeiermark auch der Wildbacher. Mhm. Und natürlich nicht den Riesling zu vergessen, den wir in Kitzigsausel haben. Also, welche Rebsorten passen dann perfekt in den bestimmten Ort, wo eben der Wein produziert wird?
Und wer hat das entschieden?
Das haben gescheite Leute gemacht. Das waren Winzer, das war der Weinbaudirektor, das war das Land Steiermark, aber das waren halt eben die Winzer, die halt einmal entschieden haben, was passt zu uns perfekt.
Also und Herkunft,
natürlich
wieder
Herkunft
und
Geschichte, es geht immer um Herkunft. Was passt perfekt in diesen Ort? Welche Geschichte hat diese Rebsorte mit diesem Ort? Und dann eben, was repräsentiert auch? Weil wenn wir dann über Ortswein sprechen und wir sprechen über bestimmte Böden und bestimmte Klimaten, dann muss auch diese Rebsorte das perfekt transportieren, weil sonst macht es keinen Sinn. Also über Muscatella im Gebiet Kitzegsausal als Leitrebsorte zu sprechen, macht nicht viel Sinn. Mhm. Deshalb in der Geschichte auch Sauvignon Blanc und Riesling, die wichtigsten Rebsorten in dem Gebiet, und die transportieren auch als Leitrebsorte perfekt diese Herkunft, zum Beispiel.
Und wer hat es erfunden? Also ganz früher quasi. Also nicht 2018, sondern ist es in meinem Kopf richtig, wenn ich überlege, Frankreich, Village, für Dorf, für Örtchen,
genau.
Ist das ein Ortswein?
Du bist absolut richtig. Also es kommt sehr viel oder immer alles aus Frankreich. Und natürlich ist das System aus dem Burgund übernommen worden, weil in Burgund gibt es eben das gleiche System, eben mit AC, Village, Premier Cru und Grand Cru. Und jetzt in der Steiermark gibt es eben einmal die Herkünfte Gebietswein, Ortswein und Riedenweine. Es wird auch in der Zukunft, das wird dann mit der ÖTW, den österreichischen Traditionsweingütern, dann wahrscheinlich zusammen gemacht werden, dass es auch die erste und die große Riede geben wird, das heißt Premier Cru und Grand Cru. Ist auch Zukunftsmusik, weil es eben nicht einmal eruiert ist, was die beste Lage ist. Aber wie gesagt, jetzt haben wir das Thema Ortswein und die Lagenklassifizierung und das Ganze machen wir separat.
Okay, auch wenn unser Schwerpunkt heute in der Steiermark ist, hast du jetzt gerade schon ÖTW angesprochen und die sind natürlich, ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, komplett in Niederösterreich plus Wien.
Richtig.
Und da gibt's eben bisher, wenn ich mich richtig auskenne oder du das auch vorhin so gesagt hast, nur in der Wachau das Thema Ortswein. Das heißt, da wird noch viel passieren.
Es wird noch viel passieren, man muss sich halt damit beschäftigen wollen und man muss halt auch ein Ortswein machen müssen mögen.
Aber Wien wäre doch zum Beispiel, ist ein Ort, ist eine Stadt, ist ja eigentlich schon ein Ortswein per se.
Ja, richtig. Aber wie gesagt, das Thema Ortswein ist ja keine Pflicht, ein Ortswein zu machen. Das heißt, wenn so gehen wir wieder zurück in die Steiermark. Wenn du in der Steiermark ein Winzer bist und du magst nur einen Gebietswein und dann Riedenwein, reicht das vollkommen aus. Das heißt, du musst nicht zwanghaft einen Ortswein machen, wenn du nicht willst oder nicht kannst, weil du klar bist. Aber du hast absolut recht, das Thema Ortswein ist natürlich per se eine fantastische Geschichte, weil es eben ein tolles Bindeglied ist, immer zwischen den einfacheren Gebietsweinen und oder dann der Riede, die wieder so speziell ist.
Ich komme ja nun mal aus dem Tourismus, Touristik, also Reisen und Orte ist für mich ganz wichtig und deswegen hat das mit dem Ortswein für mich auch direkt ja eine Anziehungskraft ausgeübt. Und du hast dann damals in der Masterclass auch Jungsommeliers oder auch schon praktizierenden Sommeliers, Gastronomen gesagt, dass der Ortswein halt auch eine Riesenchance bietet, weil man vielleicht nicht jedes Weingut kennt. Wir haben ja nun mal in Österreich zum Glück sehr, sehr viele gute, tolle, kleine Familienweingüter, die vielleicht nicht jeder namentlich kennt. Könnte passieren. Aber wenn man den Ort kennt oder was auch passieren kann, dass der Gast auf der Karte, wenn er jetzt nicht immer unbedingt einen Sommelier an der Seite hat, sondern auf der Karte so durchgeht und sagt, ah, Ehrenhausen, da habe ich schon mal einen guten Sauvignon Blanc getrunken. Da klingelt es irgendwie bei mir, das mache ich jetzt. Also es bietet Chancen, weil eine gewisse Ähnlichkeit, und dazu kommen wir ja noch, im Geschmack, du hast selber gesagt, man sollte einen Ortswein idealerweise kosten können. Also wenn eine Ähnlichkeit da ist, dann hilft das in der Gastronomie. Das hat mich damals natürlich sofort gecatcht und es ist für mich dann gleichzeitig noch diese positive Erinnerung, denn es sind natürlich all diese Orte auch wunderschön und wenn ich sie besucht habe und dann weiß, ich trinke jetzt einen Wein aus dem Ort, in dem ich eine schöne Zeit gehabt habe, wo ich weiß, das Klima ist perfekt für diese Rebsorte, dann geht es mir einfach direkt gut, dann habe ich positive Assoziationen.
Das ist absolut richtig und meine Grundidee wäre auch, weil irgendwie müssen wir in der Sommelerie auch den Gästen ja eine Geschichte erzählen, wie wir diese Ortsweine am besten verkosten können. Oder wenn ich einen Ortswein Ehrenhausen oder Leutschach oder Gamlitz bekomme, was könnte ich bekommen? Sagen wir so, ich habe die letzten 3 Tage fast ausschließlich mit Ortswein verbracht, weil ich durfte für die Salzburger Nachrichten, für die großartigste Sommeliere auf dem Planeten, für die Petra Bader, ein Interview machen über das Thema Ortswein. Und wir sind da auch nicht wirklich am Ende des Tages auf einen Nenner gekommen. Und gestern habe ich eine Verkostung gehabt, einen ganzen Tag lang in Silberberg für die Zeitung Die Presse. Und da haben wir einen ganzen Tag Ortsweine verkostet. Aus allen Orten der Steiermark. Und wir haben auch viel diskutiert darüber, weil wir haben das dann so aufgeschlüsselt, dass wir wussten die Rebsorte und wir wussten den Ort. Und dann haben wir auch, wenn wir fertig waren.
Also wussten heißt, das wusstet ihr, bevor ihr verkostet
genau.
habt.
Genau, sonst haben wir nichts gewusst. Mhm. Der Rest ist blind eingeschenkt worden. Also wir wussten keinen Betrieb, wir wussten nur die Rebsorte, den Jahrgang und eben Gamlitz. Und am Ende des Tages, nachdem wir 15 Weine aus Gamlitz verkostet haben, haben wir auch unter uns besprochen, ob für uns da jetzt ein roter Faden drinnen war. Gamlitz ist ja Sandboden. Mhm. Und der Sandboden in meinem Kopf wäre ein Wein, der an Zacken weniger Säure hat, trotzdem elegant ist, mehr Frucht hat und am Gaumen einfach repräsentativer mit der Fruchtaromatik ist, vielleicht ein bisschen sanftmütiger ist und eben nicht von der Säure getragen, wie vielleicht Kitzig Sausal mit dem Schieferboden und oder Ehrenhausen mit dem Kalkboden. So, jetzt haben wir das Ganze verkostet und am Ende des Tages sind wir auf den Schluss gekommen, dass der Winzer das absolut Wichtigste ist, weil wir hatten...
Die Handschrift.
Das ist es ist Gott sei Dank so, wir hatten Weine dann dabei aus Gamlitz, die hatten eine gewisse Reduktionsnote drinnen, der eine Winzer hat ein bisschen mehr Säure gehabt, der andere Winzer war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, aber du siehst einfach im Gesamten, dass der Winzer noch immer das absolut Wichtigste ist, wie baut er das aus, was wäre seine Interpretation am Ende des Tages vom Ort Gamlitz mit der Rebsorte Sauvignon Blanc. Also ganz schlau sind wir nicht geworden.
Also wenn ich das übersetzen darf,
unbedingt.
Wir hatten das auch schon mal in einer unserer ersten Folgen, auch bei Ortswein, ist es nicht wie bei Coca-Cola, es ist nicht alles gleich, wobei ja selbst bei Coca-Cola jedes Land ein anderes Wasser hat und deswegen schmeckt sie anders. Und es ist auch nicht wie, ich sag's jetzt einmal ganz offen, wie bei McDonald's, denn es gibt ja die Fans von McDonald's, die immer auf der sicheren Seite sein wollen, weil sie immer wissen, was sie kriegen, immer wissen, es schmeckt immer gleich, Fahrt in Klammern. Und das ist ein Ortswein nicht, er ist nicht immer gleich, weil ein Winzer natürlich seine persönliche Handschrift reinbringt.
Deswegen lieben wir dieses Produkt Wein, weil es einfach so individuell ist. Aber trotzdem, in der Kommunikation ist es halt oft gar nicht so einfach.
Im Storytelling bietet Ortswein halt eben diese Möglichkeiten. Und wirklich, ja, am Gast, das ist das, was ich nach wie vor wirklich wichtig finde beim Ortswein.
Und deswegen ist es auch für uns in der Sommelerie das absolut Spannendste, was es gibt. Mein absolutes Lieblingswort, du hast gesagt, Storytelling. Wenn wir am Gast stehen, haben wir, wenn wir über Ortsweine sprechen, immer eine Geschichte über Herkunft, über den Winzer, über die Vinifikation und du hast schon einen fantastischen Wein, der von der Wertigkeit natürlich an Zacken schon mehr ist als der Gebietswein und du hast schon was richtig Tolles im Glas. Aber trotzdem müssen wir halt oder sollten dem Gast irgendwie verständlich diese Ortsweine näher bringen. Das heißt, für mich jetzt, ich habe in der Südsteiermark 5 Orte mit 5 spezifischen Böden und wenn ich jetzt nur über Sauvignon Blanc sprechen würde, dann kann ich bei sehr vielen Winzern natürlich diese Böden, diese verschiedenen Klimaten, die dann die Orte hergeben, nachvollziehen. Ich würde mir aber wünschen, dass es noch mehr Winzer geben müsste, die das halt noch ein bisschen mehr verinnerlichen, wo sie herkommen und wie sie das halt noch ein bisschen besser transportieren könnten, dass wir uns in der Sommelerie oder auch der Endkonsument einfach leichter tun daten mit dem Storytelling.
Okay, dann habe ich jetzt schon, ich glaube, 2 oder 3 Fragen. Fange ich mal mit der ersten an. Ist das zum Beispiel in Frankreich gelernter oder einfacher?
Nein. Okay. Wenn wir uns jetzt einen Pulinimont, das habe ich gestern auch gehabt, stellen wir uns einen Ortswein Meursault, Pulinimontrachet und Chassin Montrachet nebeneinander hin. Bin ich mir sicher, dass 90% aller Menschen nicht einmal wissen würden, dass das Burgund ist.
Im Piemont hast du es ähnlich gehabt, oder? Da haben wir ja auch darüber geredet.
Ja, genau. Aber wenn wir im Burgund bleiben, die sich dann wirklich damit beschäftigen, können dann natürlich herauskosten, dass mir so einfach anders schmeckt, wie Pellini Montrachet und Chassin Montrachet anders ist. Wir sind ja wirklich, und da muss ich mir oft an der Nase nehmen, wir sind ja ein sehr junges Gebiet noch immer. Wir haben seit 2018 die Ortsweine. Und auch den Winzern müssen wir halt vielleicht ein bisschen Zeit geben, dass sie das wirklich noch verinnerlichen. Es gibt aber trotzdem fantastische Betriebe schon in der Steiermark, und das haben wir gestern dann gesehen, die das nachvollziehbar in die Flaschen bringen. Und man muss halt auch sagen, das Thema Ortswein Es ist eine Riesenchance, weil man muss auch sehen, das gilt da schon.
Achtung,
gell?
Das ist genau das, wo ich vorhin schon rein wollte. Nimm
ja,
es nicht
genau.
vorweg, weil ich will das ja aufbauen. Wir sind okay. ja beim Storytelling. Also, du hast gesagt, ich bekomme vielleicht auch schon ein etwas hochwertigeres Getränk. Also ich habe das vorhin, glaube ich, so rausgehört.
Richtig.
Ist das selbstverständlich? Ist es im Begriff Ortswein schon mitgegeben, auch vielleicht in Klammern als Verpflichtung, dass er eine höhere Qualität hat als der Gebietswein? Kann ich das schon mal für mich als Konsument immer mitnehmen? Ist das eine Pricing-Sache? Ist es real? Wie kannst du das beschreiben?
Ja, es ist real und du kannst es erkosten. Du musst da halt wahrscheinlich einen Gebietswein, einen Ortswein nehmen und hinstellen. Aber natürlich ist und muss es, und es muss eine Pflicht sein für jeden Winzer, dass der Ortswein nach diesem Ort, nach dieser Herkunft schmecken muss und soll. Und es muss von der Wertigkeit kein besserer Gebietswein sein, sondern es muss ein eigenständiger Wein sein.
Okay.
Es steht ja auch im Gesetz drinnen, diese Weine dürfen, also müssen ja sogar länger reifen. Das heißt, die dürfen ja erst mit dem 1. Mai des darauffolgenden Jahres in der Steiermark auf den Markt kommen.
Ganz wichtig, bitte lass uns da jetzt nochmal reingehen, denn das ist natürlich ein Qualitätskriterium. Und
Richtig.
Das ist das, was mir auch schon als Laie aufgefallen ist, dass ein Winzer dann den Gebietswein hat. Du weißt, mein Favorit ist zum Beispiel ein Weißburgunder oder nehmen wir ein Sauvignon Blanc für meinen Mann. Dann haben wir da beides nebeneinander stehen und es ist ein unterschiedlicher Jahrgang. Und das liegt nicht daran, dass der einfach, ich sage mal, in der Flasche erst ein Jahr später auf den Markt gebracht wurde. Sondern bitte erklär nochmal, wie es denn wirklich ist, weil das ist ein echter Unterschied. Lagerung, Reifezeit ist für mich ein echter Unterschied.
Genau. Die Gebietsweine dürfen ja mit dem März des darauffolgenden Jahres auf den Markt gebracht werden. Bis auf eine Ausnahme mit dem Wölschriesling, der darf einen Zacken früher kommen und auch der Schilcher.
Also jetzt haben wir gerade alle Gebietsweine, also wenn das jemand so genau macht eben, wie es oder da, so kurz
genau.
oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, dann haben wir jetzt die 2024er Gebietsweine ja bekommen. Das hat ja sicher der ein oder andere auch schon mitgekriegt, dass die neuen Jahrgänge draußen sind. Du hast gerade gesagt, der Wölschriesling darf noch ein bisschen früher und wer war es noch?
Und der Schilcher.
Und der Schilcher, ja, das ist bekannt. So, und auf die 2024er müssten wir ein Jahr länger warten, beziehungsweise hast du jetzt schon die 23er quasi verkosten können. Sind die jetzt raus oder wann kommen die?
Ja, genau. Es ist richtig, aber ganz so streng, du hast die perfekten Betriebe jetzt gewählt. Die großartigsten Betriebe bringen halt den Ortswein ein Jahr versetzt am Markt. Mhm. Was aber nicht sein muss.
Müssen sie nicht, können sie.
Das heißt, genau, können sie. Im Mai 2025 kommen oder dürfen die 24er Ortsweine schon am Markt kommen.
Also theoretisch wären das nur, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen.
3 Monate länger.
Okay.
Genau. Oder 2 Monate länger. Mhm. Du hast absolut recht.
Kenne ich aber fast keine, aber wird's geben.
gibt es ganz sicher. Aber es gibt dann schon Winzer, die erst ein Jahr versetzt auf den Markt kommen, was für mich halt noch mehr Sinn macht, weil dann einfach diese Ruhe, diese Kompaktheit und diese Wertigkeit einfach noch besser transportiert werden.
Und nochmal, das ist nicht eine Flasche, also nicht unter dem Motto, wir haben sie gleichzeitig abgefüllt. Es ist jetzt, ich sag's jetzt einfach mal, wir haben sie alle gleich geerntet, wir haben sie gleich vinifiziert und wir haben sie dann auch abgefüllt und wir lassen einfach den Ortswein ein Jahr länger im, oder wie auch immer, ein paar Monate länger in der Flasche, sondern das ist wirklich eine Vinifikation, die länger dauert. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Da kann ich, das entscheidet jeder Winzer selber.
Aha.
Aber die meisten Winzer lassen dann einfach diesen Wein wirklich ein Jahr im Gebinde, ob das Stahltank oder ein großes Holz ist, wie auch immer das Gebinde ausschaut, und bringen dann erst oder füllen den Wein dann wirklich erst ein Jahr später ab. Und oder du füllst ihn, lässt ihn in der Flasche und lässt ihn in der Flasche einfach noch einen Zacken ruhen, damit er dann eben im Mai einfach ruhiger, kompakter auf den Markt kommt. Das heißt, diese Weine dürfen einfach eine Zeit lang mehr ruhen. Du hast absolut recht, dieser 1. Mai ist jetzt auch nicht mein Favorit, weil es einfach diese Wertigkeit, was ich mir beim Ortswein wünschen würde, dass es wirklich ein Jahr Ausbau ist, damit einfach diese Abgrenzung zum Gebietswein noch schöner dargestellt werden könnte.
Mhm.
Aber es sind halt einige Winzer, die halt im Mai schon am Markt kommen. Was jetzt aber, ja, ob es jetzt gut oder schlecht ist, musst du nicht selber ein Glas entscheiden, ob dann der Wein dadurch ja, anders wird, keine Ahnung. Aber für mich.
Kriegt er mehr Charakter? Darf ich das fragen?
Ja, ich glaube schon, dass er ein Jahr im Gebinde, dass es für den Wein einfach besser ist, weil würde der Wein dann auf der Feinhefe liegen, was er dann bei den meisten macht, kriegt er einfach noch mehr Substanz, noch mehr Struktur, einfach noch mehr Leben. Und ich will halt Ortsweine haben, die mir dann auch wirklich den Unterschied dann zeigen vom Gebietswein zum Ortswein und zu Riedenwein, zu den Riedenweinen, also zur Königsklasse. Und der Unterschied muss einfach im Glasler kostbar sein, sonst ist es nicht produktiv genug.
Mhm. Und jetzt habe ich gelesen, in einer Fachzeitschrift oder auch für Fans, du weißt es, Vinaria, schreibst du selber für, verkostest selber dafür, dass die Ortsweine immer besser werden.
Ja.
Das heißt, es ist noch ein Weg, wie du gesagt hast. Und immer besser bedeutet in dem Fall immer besser vom Geschmack oder immer besser erkennbar?
Ich glaube, immer besser erkennbar und natürlich, der Winzer kriegt immer mehr Gefühl dafür, was für ihn Ortswein ist, welche Vinifikation mache ich, aus welchen Parzellen nehme ich wirklich Ortswein. Auch die Stöcke sind wichtig, einen Zacken ältere Stöcke nehmen. Also da muss schon viel zusammenpassen, damit ich meinen Ort am besten repräsentieren kann. Und natürlich, der Winzer lernt ja auch jedes Jahr, ich meine, der hat leider nur eine Chance jedes Jahr, dass er einen Ortswein machen kann. Deswegen muss er auch herausfinden, vielleicht einmal, welches Gebinde ist wichtig. Lasse ich die Feinhefe drin? Wann schwefle ich? Also wie mache ich einfach den perfekten Ortswein so, dass er auch das repräsentativste ist für den Ort, wo er wächst und wo er herkommt.
Und dann nicht nur repräsentativ, sondern, ich sage es jetzt ganz offen, auch lukrativer als der Gebietswein. Das wäre doch der Sinn der Sache. Und ich meine, da müssen wir ja wirklich ehrlich sein. Ich als Konsument bin ja bereit dann für so etwas. Insgesamt, wir haben gerade darüber gesprochen, da kommt noch die Emotionalität mit dazu. Also viel Gefühl, und bei Wein geht es nun mal ganz viel um Gefühl. Dann eben das Thema Qualität. Ich weiß auch, der hat länger gereift oder ist länger gelagert worden, was auch gebundenes Kapital ist und so weiter. Das heißt, es bietet dem Winzer auch die Möglichkeit, dass er einfach ein bisschen mehr bekommt als für den Gebietswein. Und natürlich ganz nach oben kommen dann die Riedenweine, aber davon kann man in der Regel nicht so viel produzieren. Das heißt, es ist eine Chance für beide, für den Produzenten, aber auch für den Konsumenten.
Und es ist für jedes Geldbörserl auch fantastisch, weil du kriegst einen hochwertigen Wein schon für, ich sage einmal, 14 bis 20 Euro. Also die meisten Betriebe haben sich ein bisschen so eingependelt, dass die Ortsweine, ich sage mal, zwischen 14 und 20 Euro kosten in dem Preissegment. Und da kriegst du schon einen Wein, der richtig, richtig gut ist, der Herkunft zeigt, der Charakter hat und der einfach richtig Spaß macht. Und das ist ja genau jetzt, wo das Geldbörsel wirklich ein bisschen enger liegt und alles ein bisschen, schon alles so teuer ist, die Riesenchance für die Sommelerie oder für den Endkonsumenten, als Speisenbegleitung oder zum Trinken diese Weine zu kaufen, weil sie einfach viel repräsentieren und einfach richtig gut sind.
Und du hast dann natürlich, wenn du solche Verkostungen hast, wo du, wie viel waren es jetzt, 15 Ortsweine verkostet?
Ja, gestern haben wir um die 90 bis, ich glaube,
15 waren 90, alleine Gamlitz, gell?
War nur Gamlitz, ja. Also um die 90 Ortsweine haben wir gestern gekostet, ausschließlich Steiermark, weil es ist um steirische Ortsweine gegangen. Und du hast schon gemerkt, dass die perfekte Balance zurzeit bringt Grauburgunder und das Vulkanland zusammen. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, das war für mich gestern ein Highlight sogar, was wir da an Grauburgunder gekriegt haben aus dem Vulkanland. Das war so homogen, da haben sehr viele Betriebe eine super Idee, wie sie eben das Vulkanland mit der Burgundersorte Grauburgunder repräsentieren. Also wirklich fantastisch, und das war ein Genuss zum Kosten, muss ich wirklich sagen.
Ah, das freut mich natürlich, weil du weißt ja, ich bin Fan der Burgundersorten und habe tatsächlich jetzt direkt auch einen Geschmack im Mund, weil ich ja auch sehr gerne in dieser Region bin. Und da gibt's ja hervorragende, wirklich auch wieder Familienweingüter. Und ja, der Wein, der Grauburgunder ist auch toller Speisenbegleiter. Also das freut mich, dass es genau der dann war, der dir Spaß gemacht hat. Das heißt, ich stelle jetzt eine ganz gemeine Frage. Könnte ich dir diese Grauburgunder vorsetzen und du würdest dann den Ort herausschmecken?
Wenn ich jetzt ja sagen würde, würde ich lügen. Es war, also ob ich jetzt Straden, Tieschen und St. Anna auseinanderkosten würde, ich würde sagen, nein. Das Einzige, was man sagen kann...
Klöch würdest du rauskosten, da bin ich mir sicher.
Ja, Klöch ist eben mit Tramina behaftet, aber die Grundaussage ist, es ist halt das Vulkanland noch einen Zacken schwieriger zum Verkosten, weil dort Hauptanteil Vulkanböden ist und dann eben die verschiedenen Einflüsse von den verschiedenen Böden sind. Ich persönlich kann das Vulkanland am besten über das Klima vielleicht definieren. Das heißt, dass man von Kühle bis Wärme geht und dass auch die Weine dann anders schmecken.
Also du wärst bei den Rieden, für dich wär's für die Riedenweine einfacher, die könntest du dann eher auseinanderhalten.
Ja, aber da auch wieder nur die Winzer, weil die Winzercharaktere besser kenne. Aber es ist überall ein bisschen schwieriger zurzeit noch das Thema blind zu erkosten. Die Westermark ist ganz gleiche, die Westermark ist ja auch eines der kühlsten Gebiete vor allem, also für die, wo die Ortsweine dann mit Sauvignon Blanc, mit Wildbacher, ja, also da bin ich ehrlich, traue ich mir nicht zu sagen, dass ich da die verschiedenen Orte auseinanderkosten kann.
Musst du auch nicht. Ich glaube, das ist
ja,
eine...
Ja, aber ich bin ehrlich...
Du würdest es gerne.
Ich würde es gerne können, weil irgendwie möchte auch dem Endkonsumenten dann erklären, warum man unbedingt Steins kaufen soll und warum man unbedingt Ligis kaufen soll. Aber da ist ein weiter Weg noch, damit man eben diese Ortsweine wirklich dann auch definieren. Und jetzt kommt aber meine Gegenfrage, ist es wirklich so wichtig, dass man das dann so sieht?
Ja, aber genau das ist es eben, dieses, ist es wirklich so wichtig? Und ja, jetzt bist du Sommelier und muss man den Ortswein blind verkosten können, also den Ort blind herauskosten können? Ich kann den Anspruch als Sommelier und du bist Weinakademiker und so weiter, beschäftigst dich viel damit. Ich kann deinen Anspruch verstehen. Aus Konsumentensicht kann ich sagen, mir ist wichtig, dass ich da die Möglichkeit habe, A zu sehen, es ist Qualität. Es ist nochmal ein Wein, der ein bisschen Ruhe gekriegt hat, mehr Ruhe als der Gebietswein. Es ist sowieso ein Winzer, der sich mit Qualität auseinandersetzt, der auch die Möglichkeiten nutzt, die einem eben die Pyramide bietet. Der will also was Gutes produzieren. Das hilft mir schon mal. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann komplett daneben liegt, die ist geringer, bilde ich mir einfach ein. Und ja, ist vielleicht nicht nur Einbildung, sondern meine Erfahrung bisher. Also irgendwie ist das, ja, es ist ein emotionales Produkt, aber es ist auch ein qualitativ gutes Produkt.
Das ist fantastisch. Also du hast es wirklich für einen Endkonsumenten perfekt am Punkt gebracht.
Ja, und wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, kann man jetzt, wo auf der Welt oder wie auf der Welt bekommt man die Möglichkeit, Herkunft zu schmecken. Und ich sag mal, gerade wenn man in der Region lebt oder sie schon häufiger besucht hat, dann ist das ja schön, wenn das geht. Weil ich war jetzt gerade in Mexiko und ich muss zugeben, ich kann natürlich da bei dem ein oder anderen Gemüse oder der Zubereitungsweise, also ich sag's dir jetzt, was gab's zum Beispiel? Ceviche. Das kommt eigentlich aus Südamerika, ist ja roher Fisch. Und dann gab's Ceviche einmal im Baja California Style, einmal im Oaxaca-Style und was weiß ich. Ich sag's dir ganz ehrlich, das kann auch, wenn ich kann, vielleicht steht's auch nur drauf, weil am Ende ist es eine andere Marinade. Der Fisch kam mal sicher nicht aus diesen verschiedenen Regionen oder auch die Tomaten, die ich dort gegessen habe, alle hervorragend, alle fantastisch, aber wo die gewachsen sind, keine Ahnung. Ja, am Ende ist mir wichtig, dass es gut schmeckt. Aber du sagst, Wein Wein kann das eigentlich.
Wein kann das und muss das können. Weil wie kann man sonst, warum machen wir sonst?
Also Wein kann Herkunft.
Wein kann Herkunft transportieren, ja. Ich sag, als einziges, außer Milch, weil du kannst dann auch außerfinden, ob es Heumilch ist oder keine. Aber das ist dann schon wieder zweithergeholt. Auch Käse
kann Herkunft. Und den Podcast haben wir ja auch schon gemacht.
Den haben wir eh schon. Aber wir bleiben beim Wein und ich sag, ja, Wein kann Herkunft transportieren.
Ja, und damit alleine wird es schon wichtig, weil Herkunft genau. ist so wichtig. Und deswegen ja, eine Riesenchance, also für die Winzer, aber auch für uns Konsumenten. Und danke, dass du dich da so für einsetzt und weiterhin uns dahingehend auch weiterbildest und auch dir natürlich die Bürde antust, so viel Ortswein zu verkosten. Ganz schön.
Richtig. Jetzt haben wir schon wieder 4 Minuten.
Wir sind schon wieder drüber, aber bei Ortswein habe ich natürlich damit gerechnet. Wir haben natürlich in den nächsten Folgen weitere Wissensfolgen mit dir. Und bis dahin bleibt mir einfach nur zu sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wieder bei unserer XL-Folge.
Ja, und man muss halt anzeigen, Ortswein ist sicher das Beste, was es zurzeit gibt. Weil, wie gesagt, man kann es ohne schlechten Gewissen trinken, du hast perfekte Qualität und es zeigt dir einfach, was eine Region mit einer Rebsorte machen kann. Alles Liebe und ich freue mich wieder aufs nächste Mal. Trinkt Ortswein!